Fangen heute die Prophetenbücher an. Kriegt heute wieder eine ganze Menge von Zetteln. Wir wieder ein paar Überblickssachen hier haben. Vielleicht nehmt euch gleich mal den her. Diesen hier. Ich habe nochmal das Bild, was wir schon haben, raufkopiert über den Bibelüberblick. Vielleicht machen wir an diesem Punkt einen. Alles klar, vielleicht machen wir an diesem Punkt einen kleinen Rückblick. Das Alte Testament besteht zuerst aus den historischen Büchern. Das sind die 5 Bücher Mose. Es gibt 17 historische Bücher insgesamt. Es ist interessant, weil die Prophetenbücher teilen sich genauso auf wie die historischen. Also es ist einfach zu merken. Diese geschichtlichen Bücher, 17. Die 5 Bücher Mose, die sind wirklich eine Einheit. Da geht es um die Vorbereitung auf das verheißene Land. Und dann in den letzten 12 Büchern, da wohnt das Volk Israel dann im verheißenen Land. Es ist interessant, diese 12 Bücher, die teilen sich auf 9 Bücher vor dem Exil, also bevor Juda Israel in die Gefangenschaft gegangen ist. Und dann 3 Bücher nach dem Exil. Dazwischen sind dann die 5 poetischen Bücher, die wir als letzte studiert haben. Und dann kommen die prophetischen Bücher. Es gibt auch 17 Prophetenbücher. Es gibt die 5 großen Propheten. Das ist der Jesaja, der Jeremia, dann die Klagelieder sind auch vom Jeremia geschrieben. Hesekiel und Daniel. Und dann gibt es 12 kleine Prophetenbücher, die 12 kleinen Propheten von Hosea bis Maleachi. Und auch von diesen Propheten gibt es 9 Prophetenbücher, die vor dem Exil sind und 3 Propheten, die nach dem Exil sind. Also vielleicht könnt ihr euch das merken. 17 geschichtliche Bücher, 17 prophetische Bücher, 5 Bücher Mose, 5 großen Propheten und dann der Rest sind 12 Bücher. Jeweils 9 vor dem Exil, 3 nach dem Exil. Das sind natürlich nicht alle Propheten, die Gott gehabt hat in der Geschichte Israels. Wir wissen, dass der Samuel eine Prophetenschule hatte. Das haben wir schon gelernt. Und es gibt auch viele Propheten, die keine Bücher geschrieben haben. Wir denken an den Elia oder den Elisa oder den Nathan und die ganzen Propheten, die wir schon im Laufe der Geschichte kennengelernt haben. Und dann gibt es auch Bücher, Propheten, die Bücher geschrieben haben, was in den Geschichtsbüchern erwähnt wird, aber von denen wir keine eigenen Bücher haben, sondern wo nur Querverweise drauf sind. Ich glaube, ich habe euch bei den Königsbüchern mal eine Kopie gegeben von allen, die da erwähnt werden. Was ist das Besondere an den Propheten? Was war der Dienst der Propheten? Propheten, das waren diejenigen Männer, meistens, wir kennen eine Prophetin, die das Wort Gottes ausgesprochen haben. Prophetie ist nicht immer nur voraussehend, voraussagende Prophetie, wo jemand sagt, das und das wird eintreten. Sondern sehr viel ist lehrende Prophetie, wo diese Propheten, diese Männer Gottes, einfach Gottes Wort in die jeweiligen Umstände, in die jeweilige Situation des Volkes Israels oder, wie wir heute sehen werden, auch anderer Völker gesprochen haben. Und die Propheten, das waren meistens die für die außergewöhnlichen Aufgaben. Für den normalen Gottesdienst, da gab es die Priester und die Leviten. Die haben sich um das alltägliche Geschäft gekümmert, wenn man so sagen will. Und dann gab es die Propheten. Das waren mehr so ziemlich außergewöhnliche Charaktere oft. Ziemlich außergewöhnliche Persönlichkeiten. Und wo Gott sie benutzt hat, so in konkrete Situationen hineinzusprechen für besondere Dienste. Die Propheten in der Bibel, so wie wir sie haben, die Prophetenbücher, die sind mehr geordnet nach ihrer Länge als nach dem zeitlichen Auftreten oder nach dem Zusammenhang zwischen den Propheten. Wir wollen sie mehr in der historischen Reihenfolge durchgehen. Also es ist nicht immer ganz eindeutig, welcher Prophet dem anderen folgt. Ich habe euch hier die Bücher kopiert auf einer Tabelle, dass ihr ein bisschen einen Überblick bekommt. Also über diese Jahreszahlen, die sind alle ungefähr, das kann man nicht immer genau feststellen. Aber wir wollen sie eher im geschichtlichen Ablauf durchgehen und auch, wie sie nach der Botschaft nach zusammenpassen. Heute wollen wir uns zwei Propheten anschauen, den Jona und den Nahum. Und in den beiden Propheten, diese Bücher gehören wirklich zusammen, weil da geht es um Gottes Wirken, um Gottes Handeln mit dem Volk der Assyrer, konkret mit der Hauptstadt, mit Ninive. Und da drin gibt es Lektionen für Israel und Juda natürlich. Für die sind immer alle Bücher geschrieben worden, aber natürlich auch für uns. Fangen wir mit Jona an. Schlag mal auf den Propheten Jona. Wer zuerst findet, hat gewonnen. Seite 1118 in meiner Bibel. Seiten helfen uns nicht weiter. Der Amos, Obadja, Jona. Dann haben sie den Micha dazwischen geschwindelt. Und dann kommt der Prophet Nahum. Aber zuerst schauen wir uns den Jona an. Kapitel 1, Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mache dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Ninive ist eine der ältesten Städte, die wir kennen. Es gibt Ausgrabungen dort und die untersten Schichten gehen zurück bis ins Jahr 4500 vor Christus. Eine sehr alte Stadt, sie kommt auch schon im ersten Buch Mose vor. Wir wissen, dass die Stadt von Nimrod gegründet worden ist. Nimrod war der Urenkel von Noah. Und zu der Zeit Jonas, war Ninive die mächtigste Stadt der Zeit. Es war eine sehr große Stadt, hat so um die 600.000 bis 1 Million Einwohner gehabt. Das war sehr viel damals. Die Stadt ist gelegen im heutigen Irak, am Ostufer des Flusses Tigris. Und es war eine große Stadt. Es war eine sehr befestigte Stadt. Es war eine Stadt, die den Ruf gehabt hat, dass sie unbesiegbar ist, dass sie uneinnehmbar ist. Es wird berichtet, dass eine Stadtmauer um diese Stadt herumgegangen ist und die war so breit, dass drei Streitwagen nebeneinander fahren konnten. Also eine riesen Stadtmauer. Und diese Stadtmauer war befestigt mit 12.000 Türmen, die dazwischen waren, um diese Stadt herum. Und dann zusätzlich gab es außerhalb der Stadtmauer noch einen Graben, der 60 Meter breit war. Also eine ganz schöne Festung. Es gab eine Brücke, das war der Haupteingang nach Ninive. Und die hatte den Ruf, nicht einnehmbar zu sein. Und die Assyrer waren sehr stolz, besonders die Bewohner von Ninive. Die Assyrer waren die dominierende Weltmacht damals, etwa von 850 bis 650, etwa 200 Jahre lang waren sie die Weltmacht. Und die Assyrer waren grausam. Das war wahrscheinlich eines der grausamsten Völker, die gelebt haben. Die waren berüchtigt für ihre Grausamkeit. Die Assyrer hatten die Politik, keine Gefangenen zu machen. Also wenn sie in den Krieg gezogen sind, die haben die Leute einfach umgebracht. Die wollten keine Gefängnisse bauen. Das war zu umständlich. Und man hat Berichte ausgegraben. Wir wissen heute von den Assyrern mehr als über fast alle anderen antiken Völker, weil die so, naja, eitel waren. Die haben überall geschrieben über ihre Siege, über ihre großen Taten. Und unter anderem hat man auch Inschriften gefunden über die Grausamkeiten, die sie begangen haben. Wenn sie eine Stadt eingenommen haben, dann haben sie die Stadt niedergebrannt. Und man weiß, sie haben die Kinder teilweise dann ihren Göttern geopfert, haben sie verbrannt, die haben Leute gepfählt bei lebendigem Leibe, sie haben die Ältesten der Stadt genommen und denen die Haut abgezogen auf lebendigem Leib und die Haut dann an die Stadtmauer genagelt zur Abschreckung für alle anderen, dass sie wissen, hey, mit uns Assyrern ist nicht zu spaßen. Bei einem wird berichtet auf einer Tafel, dass sie so Pyramiden errichtet haben mit den abgeschlagenen Köpfen von ihren Feinden. Alles, um die Feinde abzuschrecken. Und das war wirklich so. Die Assyrer waren ein gefürchtetes Volk. Alle Völker ringsumher haben die gehasst. Die haben Horror verbreitet. Lesen wir den Vers 2. Oder der Herr sagt zu ihm: Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist gegen mich aufgestiegen. Also es war ein sehr böses Volk. Vers 3. Aber Jone machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Auf dem einem dieser Zettel ist hinten eine Karte drauf, auf dem Zettel von Jona. Da seht ihr, wo Tarsis liegt. Das liegt genau entgegengesetzt. Gott sagt, geh nach Osten. Jona nimmt das nächste Boot nach Westen, der am weitesten entfernte Ort, der damals bekannt war. Das war der A der Welt, sozusagen, Richtung Westen. Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Gott sagt, Jona, geh nach Ninive und verkündige gegen sie. Und der Jona macht genau das Gegenteil. Er dreht um und rennt weg in die entgegengesetzte Richtung. Warum ist der Jona weggelaufen? Seht, der Jona, der war bereit, seine Berufung aufzugeben, seine Berufung als Prophet. Einfach davonzulaufen, war gewillt, sehen wir später, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Nur, dass er nicht nach Ninive gehen muss und das Wort Gottes verkündigen muss. Was war der Grund dafür? Ich glaube, ein Grund war, er kannte Gott. Im Kapitel 4, im Vers 2 sagt er, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und der zweite Punkt war, er hat schlicht und einfach wie alle anderen die Assyrer gehasst. Und er wollte nicht, dass Gott Ninive verschont. Er wollte sehen, dass die zerstört werden, dieses grausame Volk, diese Feinde Israels. Und natürlich waren die Assyrer die Weltmacht und sie haben ständig Israel bedroht. Und der Jona war ein Patriot, wie die meisten Israelis. Es waren das auserwählte Volk. Und er hat die Assyrer gehasst. Er wollte nicht, dass Gott sie verschont. Er wollte, dass Gott sie vernichtet. Und wir werden es nicht im Detail durchgehen. Wir werden uns nicht die Einzelheiten anschauen heute in diesem Buch, sondern das Wichtige. Und das Wichtige ist Gottes Handeln mit dem Jona und mit Ninive. Ja, läuft davon, nimmt das nächste Schiff. Wir kennen die Geschichte. Das Schiff gerät in den Sturm. Die ganzen Seeleute sind eigentlich gläubiger als er, rufen zu Gott aus, aber letztendlich werfen sie ihn ins Meer und Gott bereitet einen großen Fisch. Und dann in diesem Fisch kommt der Jona zu Sinnen. Nach 3 Tagen tut er endlich Buße und der Herr gibt ihm ein Gratis-Ticket, Freifahrt an die Küste von Assyrien und dort spuckt ihn der Fisch aus. Wie gesagt, ich möchte nicht in die Details gehen. Viele Leute zweifeln das an. Ein sehr angezweifeltes Buch, das Buch Jona, dass so etwas passieren kann. Aber es gibt Berichte von Seeleuten, die verschluckt worden sind von Walen und die das überlebt haben. Und ich meine, Jesus hat es als wahrgenommen. Für ihn war es eine reale Geschichte. Und hey, können mit Jesus streiten, wer nicht damit übereinstimmen will. Jesus hat es geglaubt und das reicht mir. Wenn es euch interessiert, wir haben schon mal das Buch Jona durchgemacht, Vers für Vers. Da sind wir ein bisschen mehr eingegangen auf diese Themen. Ihr könnt euch die Kassette anhören. Für heute wollen wir die Details weglassen. Kapitel 2, Vers 1. Sehen wir, der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jesus hat uns gesagt, dass das ein Bild für ihn ist, wie er 3 Tage und 3 Nächte unter der Erde war. So war der Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Oder umgekehrt eigentlich. Er sagt, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird er Menschen sehen, so 3 Tage und 3 Nächte in der Erde sein. Wir konzentrieren uns, wie gesagt, auf das Handeln Gottes mit Jona als den Gesandten von ihm und mit den größten Sündern der damaligen Zeit, mit den Assyrern. Das ist eigentlich 2 Geschichten in diesem Buch. Die Geschichte von Gott mit Jona und die Geschichte von Gott mit Ninive. Kapitel 2 sehen wir jetzt dann, wie der Jona Buße tut im Fisch. Im Kapitel 3, Vers 1, ein wunderbarer Vers, heißt es, da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Das Wort des Herrn kam zu Jona zum zweiten Mal. Unser Gott ist ein Gott, der eine zweite und eine dritte und eine vierte Chance gibt. Das ist ein wunderbarer Vers für mich. Weil hey, wir fallen manchmal, uns haut es manchmal auf die Nase. Wir sind manchmal sehr wie der Jona, wo Gott uns was sagt und wir sagen, nein, ich will nicht. Und dann züchtigt uns der Herr, bis wir sagen, okay, Herr, deine Wege sind besser als meine Wege. Aber Gott ist nicht fertig mit uns. Gott schreibt uns nicht ab, wenn wir versagen. Und das ist das Erste, was der Feind tut. Dass er kommt und sagt, Gott wird dich nicht mehr gebrauchen. Gott ist fertig mit dir. Gott liebt dich nicht mehr. Du hast deine Chance gehabt. Und es ist vorbei. Nein, nein, unser Gott ist ein gnädiger Gott. Unser Gott ist ein Gott, der seine Werkzeuge züchtigt, wenn sie ungehorsam sind. Und er schickt uns in Stürme rein, aber nur, um uns wieder im richtigen Land auszuspucken. Nur, um uns in die richtige Richtung zu treiben. Gott ist treu, sogar wenn wir untreu sind. Und ich schätze es an ihm. Gott ist ein Gott der Liebe. Vers 2. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß des Wortes des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott. 3 Tage zu durchwandern. Wir sehen schon, 3 Tage, um da durchzugehen, war eine große Stadt. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch, von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Alle haben gefastet, auch die Viecher. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein, das hätte ich gern gesehen, und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Sehen die größte Erweckung der Geschichte. Und Gott hat das Volk von Ninive vorbereitet. Ich habe hinten auf dem einen Zettel von Nahum eine kleine Geschichte von Ninive. Es ist sehr interessant, das anzusehen. Es gab einige Jahre zuvor eine Seuche in Ninive und etwa so 3, 4 Jahre davor eine Sonnenfinsternis. Und Das war für die damals der Sonnengott, wenn der sich verfinstert hatte, es war kein gutes Zeichen. Es hat geheißen, der Gott war nicht froh über sie, der war nicht zufrieden mit ihnen, der war böse auf sie. Und dann um das Jahr 760 hat dann der Jona gepredigt und Ninive hat Buße getan. Und ich denke, die Erscheinung von dem Jona hat einiges dazu beigetragen. Ich meine, er war 3 Tage, 3 Nächte im Bauch dieses Fisches oder dieses Wales mit Magensäften und dem Ganzen. Es wird berichtet von diesen Matrosen, denen das auch passiert ist, dass die Haut total bleich war. So bleich wie Papier und wahrscheinlich sind ihm die Haare ausgefallen und die Augenbrauen. Und stelle ich mal vor, so einer in Fetzen. Glatzkopf mit Bleich und er sagt 40 Tage noch. Und der Herr wird Ninive zerstören. Das hat einen Eindruck gemacht. Auf jeden Fall haben sie reagiert auf Gott, auf das Wort Gottes und haben Buße getan. Und im Vers 10 lesen wir, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Gott liebt uns. Gott liebt alle Menschen. Und Gott will uns nicht richten. Gott wollte Ninive nicht richten. Gott wollte Juda und Israel nicht richten. Selbst wenn er die Propheten hingesandt hat, die das vorher verkündigt haben, die gesagt haben, hey, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr so weitergeht, dann wird Gott richten. Aber Gottes Herz, warum er die Propheten gesandt hat, war, um sie zur Umkehr zu bewegen. Gott hat sie nicht gesandt, weil er sadistisch ist oder weil er sagt, haha, ihr werdet vernichtet werden und ich sage es euch im Voraus, damit ihr ein bisschen länger Sorgen machen könnt. Das war nicht Gottes Absicht. Gott hat sie geliebt und Gott wollte sie zur Umkehr bewegen. Und Gott ist gnädig. Gott gibt Zeit. Gott gibt Zeit zu reagieren. Gott ist geduldig. Und hier gibt er ihnen 40 Tage. Er sagt 40 Tage. Und sie haben umgekehrt und Gott hat reagiert auf die Buße. Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist ein liebevoller Gott. Im Kapitel 4 sehen wir, dass es dem Jona gar nicht gefallen hat. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und der Jona wird jetzt sauer mit Gott und ist wie sein Kleinkind, was, wie sagt man in Deutschland, herumpienst oder herum. Okay, also so ein rotziges Kleinkind, was sauer ist. Und der Herr, ich finde es interessant, wie der Herr mit ihm wirkt. Er setzt sich da draußen hin und sagt, ah, ich würde lieber sterben. Und der Herr lässt ihm so eine Pflanze wachsen, um ihm Schatten zu geben. Und das gefällt ihm Jona. Und am nächsten Tag lässt der Herr die Pflanze eingehen. Und Jona beschwert sich. Und dann sagt Gott zu ihm im Vers 9, Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer rechten und ihrer linken, also Kinder und eine Menge Vieh. Gott gibt ihm ein schönes Bild. Zeigt ihm so wirklich kontrastvoll, Jona, dein Herz ist nicht okay. Und das war es war wirklich eine Botschaft an das Volk Israel. Jona als Bild für die Nation Israel. Weil die Nation Israel war ein stolzes Volk. Sie haben gesagt, wir sind die Auserwählten des Herrn Und alle anderen, die Heiden, die sind dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Wir sind die Einzigen. Und Gott liebt nur uns und nicht die anderen. Das war sehr exklusiv. Und Gott zeigt ihm Jona und Gott zeigt Israel durch diese Geschichte von Jona. Nein, ich liebe alle Völker. Ich liebe alle Menschen. Und die Nation Israel sollte ein Zeichen sein für die Nationen. Sie sollten diejenigen sein, die hinausgehen und den anderen Völkern von dem wunderbaren Gott erzählen und ein Zeugnis sind. Genauso wie wir das heute sind. Und manchmal haben auch wir kein Herz für die Verlorenen. Oder, weiß nicht, für die Aufgestoßenen unserer Gesellschaft. Und sagen, oh, ist damals passiert in der Jesus-People-Bewegung. Ah, die Hippies wollen wir nicht in unserer Gemeinde haben. Die können ruhig verloren gehen, weil die haben schmutzige Füße. Oder vielleicht sind es die Penner oder wer immer. Und das ist nicht Gottes Herz. Gott liebt alle Menschen. Und Gott weist hier sein Volk zurecht, in diesem Bild, in dieser Begebenheit mit dem Jona. Gott ist barmherzig, er ist gnädig. Leider ist Ninive bald abgefallen und ist wieder zurückgefallen in diese alten Wege. Und 722, ihr erinnert euch noch, ist das Nordreich Israel zerstört worden von den Assyrern. In Jesaja, im Kapitel 10. Da spricht der Herr zu Assur. Das nachlesen will Jesaja 10, Vers 5. Er sagt, wehe Assur, Rute meines Zorns und der Stock meines Zorns. In ihrer Hand ist er. Gegen eine gottlose Nation sende ich ihn und gegen das Volk meines Grimmes entbiete ich ihn, Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und es zertreten zu lassen wie Straßenkot. Aber er aber meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so, sondern zu verheeren, hat er im Sinn, um nicht wenige Nationen auszurotten. Denn er sagt, sind meine Obersten nicht allesamt Könige? Sehen, wie stolz die Assyrer waren. Und dann in Vers 12 sagt er, aber es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat. Sehe, das war Gottes Absicht mit Assur. Gott wollte die Assyrer gebrauchen, um sein Volk zu züchtigen. Es war sozusagen der Kochlöffel. Oder was? Bildlich gesprochen. Aber Assur ist wie zu einem Vorschlaghammer geworden. Und hat nicht gezüchtigt, sondern ist weit, weit darüber hinausgegangen und hat zerstört. Hat sich selbst überhoben, war stolz. Wir erinnern uns an die Geschichte mit dem assyrischen Feldherrn von Jerusalem, der Rabschake, der sagt, hey, wir haben alle anderen Götter vernichtet und alle anderen Nationen eingenommen und denkt ihr, dass euer Gott Israel oder Juda, dass euer Gott anders ist als die anderen Götter, dass ihr uns widerstehen könnt? Und Gott hat ihnen eine Lektion gelernt. Und hat in einer Nacht 120.000 von denen erschlagen. Aber sie sind stolz geworden und haben gedacht, wir sind die Größten. Haben das nicht mehr gesehen, dass Gott sie gebraucht als ein Werkzeug, um sein Volk zu züchtigen. Und sind weit darüber hinausgegangen, haben über die Stränge geschlagen, haben es vernichtet. Und wir wissen, wie grausam die Assyrer waren. Deswegen sagt Gott, es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, wird er die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assur heimsuchen und den hochmütigen Stolz seiner Augen. Denn er hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand habe ich es getan und durch meine Weisheit, denn ich bin verständig. Und ich beseitige die Grenzen der Völker und plündere ihre Schätze und stoße die Bewohner hinab wie ein Starker. Meine Hand hat den Reichtum der Völker erreicht, wie ein Nest. Sie sollten sein Werkzeug sein, aber sind stolz geworden. Das ist ein Grund, warum Gott sie gerichtet hat. Wir kommen jetzt zum zweiten Buch, zum Buch Nahum. Wir überblättern mal schnell den Propheten Micha. Er kommt später zum Propheten Nahum. Prophet Nahum ist 100 bis 150 Jahre nach Jona aufgetreten. Und es hat nur so eine kurze Zeit gebraucht, dass die Assyrer wieder zurückgefallen sind. Eigentlich viel weniger. Um 67 war der Jona, 722 haben sie Israel überrannt. Und dann, ja, so 650, 620, irgendwo in diesem Zeitrahmen ist dann der Nahum aufgestanden. Und Gott hat so durch ihn geredet und hat gesagt, okay, jetzt ist das Maß voll. Und jetzt werde ich richten. Nahum, Kapitel 1, Vers 1. Ausspruch über Ninive. Das Buch der Schauung des Nahum aus Elkosch. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Nahum sieht den Herrn zornig. Und es gibt sieben verschiedene Wörter, die das umschreiben hier in den ersten paar Versen. Ihr könnt das mal selber studieren. Aber was er als erster sagt, ist ein eifersüchtiger Gott, ist der Herr. Wir sehen hier in den ersten sieben Versen Gottes Charakter. Gott ist eifersüchtig. Aber wenn Gott eifersüchtig ist, ist es nicht aus Selbstsucht, so wie es bei uns ist. Wir sind eifersüchtig, wenn irgendwer anderer was hat, was wir nicht haben. Oder irgendwer anderer was wegnimmt, was wir haben wollen. Eine Person oder eine Sache, dann sind wir eifersüchtig, weil wir selbstsüchtig sind. Weil wir die Dinge für uns haben wollen. Für Gott ist es anders. Wenn Gott von Eifersucht hier redet, dann ist er eifersüchtig für jemand anderen. Wie ein Vater bei seinem Kind, der nicht will, dass sein Kind verletzt wird. Und irgendein ein anderer Junge kommt und bedroht seinen kleinen Bub, dann ist der Vater eifersüchtig für seinen Sohn. Und er kämpft für ihn, ist zornig für ihn, weil er nicht will, dass ihm was Böses passiert. Und das ist, was Gott will. Gott will nicht, dass wir verletzt werden. Und er eifert für uns. Wir sehen es im ganzen Alten Testament. Gott hat immer geeifert, ist immer eingetreten für die Waisen, für die Witwen, für die Armen, für die Unterdrückten. Gott ist eifersüchtig für uns und gegen die Unterdrücker. Und das ist ein Aspekt von Liebe. Wir müssen das sehen, wenn wir heute über Gottes Gericht und über Gottes Zorn studieren. Wir müssen das sehen, dass es ein Aspekt von seiner Liebe ist. Wirklich Eifersucht, wenn wir drüber nachdenken, hinter Eifersucht steht Liebe. Selbst wenn es auf eine perverse Art ist. Und es ist Gottes Liebe, die ihn zum Richten oder zum Züchtigen treibt. Und ich weiß nicht, wenn du nicht zornig bist über Unterdrückung, über das Leid von denen, die du liebst, dann liebst du nicht wirklich. Wenn Gott sagen würde, es ist mir egal, dann würde er nicht lieben. Sein Zorn, sein Richten gehört zu seiner Liebe dazu, er ist ein heiliger Gott. Aber Vers 3 sagt uns, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, doch keineswegs lässt der Herr ungestraft. Er ist groß an Kraft, aber langsam zum Zorn. Gott ist nicht aufbrausend, wie wir Menschen das oft sind, wenn wir von Zorn reden, dass wir die Beherrschung verlieren. Das ist nicht Gott. Gott ist langsam zum Zorn. Und oft missverstehen das die Menschen. Die sagen, schau mich an, ich sündige, ich rebelliere gegen Gott, ich handle gegen sein Wort und schau an, nichts passiert mir. David sagt in einem Psalm, ich glaube Psalm 73, dass ihm das fast zu Fall gebracht hat, dass die Gottlosen Reichtum haben und dass es ihnen gut geht. Und manche Menschen sagen das, wo ist dein Gott? Schau an, ich handle gegen ihn, ich sündige und er tut nichts. Manche Leute denken Gottes oder deuten Gottes Langmut und seine Geduld als Apathie, als ob es Gott egal wäre. Dann gibt es andere Leute, die sagen, Gott ist ohnmächtig oder es gibt keinen Gott. Das ist eine Erfindung, Gott wird richten oder ich bin vor Gott verantwortlich. Aber der Vers hier sagt uns, Gott ist groß an Kraft. Er ist nur geduldig, er ist nur langsam zum Zorn. Dann gibt es Leute, die noch einen Schritt weitergehen und sagen, Gott stimmt ihm zu, was ich tue. weil ich sündige und Gott segnet mich. Also muss Gott es gut heißen. Und die Menschen werden das, oder die Menschen sagen das jetzt in der Endzeit. Petrus schreibt uns darüber in seinem Brief, im zweiten Petrusbrief, im Kapitel 3, wo es um die Wiederkunft des Herrn geht. Und im Kontext um die Leute, die sagen, ha, wo ist der Herr? Ihr Christen, ihr redet schon seit 2000 Jahren davon, dass Jesus wiederkommt und dass Jesus richten wird. Und der Petrus schreibt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist Gottes Herz. Das war Gottes Herz damals mit den Propheten. Aber dann im Vers 10 sagt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Und an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Also Gott wird richten. Jesus wird wiederkommen und ich glaube, er wird sehr bald wiederkommen. Alle Zeichen deuten darauf hin. Und Jesus wird richten, wenn er wiederkommt. Und wenn Gott richtet, dann richtet er. Lesen wir weiter im Vers 3. Doch keineswegs lässt der Herr ungestraft. In Nahum jetzt wieder, meine ich. Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Weg und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er bedroht das Meer und legt es trocken. Alle Flüsse lässt er versiegen. Es welken Basan und Karmel, die Blüte des Libanon verwelkt. Die Berge erheben sich vor ihm und die Hügel zerfließen. Vor seinem Angesicht hebt sich die Erde, das Festland und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer. Die Felsen bersten durch ihn. Also wenn Gott richtet, dann richtet er. Und dann Vers 7 ist ein wichtiger Vers. Gut ist der Herr. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis. Und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Gott ist gut. Das ist seine grundlegende Natur. Er ist gütig, er ist liebevoll, er ist langsam zum Zorn. Und das ist die erste Wahrheit, die wir lernen müssen und die wir lernen müssen. In der wir ruhen müssen, dass Gott gut ist. Dass er es gut mit uns meint. Wir haben das am Sonntag studiert, wie sehr er uns liebt. Das ist die erste Wahrheit, die der Satan angreift. Wir sehen das im Garten bei der Eva. Ah, hat Gott wirklich gesagt? Nein, Gott impliziert, na Gott, haltet euch was vor. Gott meint es nicht gut mit euch. Das ist das Erste, was der Feind in Frage stellt, ist Gottes Güte für uns. Aber Gott ist gut. Gut ist der Herr, ist ein Zuflucht am Ort der Bedrängnis. Und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Gott kennt die Seinen. Wir müssen keine Angst haben. Gott kennt die, die zu ihm gehören. Vers 8. Doch mit einer überschwemmenden Flut wird er ihrem Ort ein Ende machen und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Gott macht einen Unterschied. Gott ist gerecht. Die Frage ist nicht, ist Gott für dich? Die Frage ist, bist du auf der richtigen Seite? Bist du mit Gott? Für uns heißt es, wir wissen die Wahrheit. Gott ist gut, aber Gott wird Sünde richten. Und er wird sie entweder in uns selbst richten oder in Jesus. Wir sehen, eine Sache, die wir sehen am Kreuz, ist, wie sehr Gott Sünde hasst. Und dass er sie richten wird. Und entweder wir nehmen das an, was Jesus für uns getan hat, oder wir müssen uns eines Tages selber dafür verantworten und selber dafür gerade stehen. Gott macht hier einen Unterschied zwischen denen, die zu ihm gehören und zwischen denen, die seine Feinde sind, die gegen ihn sind. Und wir sehen dieses Prinzip in der ganzen Bibel. Gott richtet, aber Gott ist barmherzig. Gott ist gnädig. Wir sehen das durch alle diese Gerichtsereignisse in der Bibel hindurch. Wir sehen das bei Noah. Noah war, wir sehen immer diese drei Prinzipien, Barmherzigkeit, Gnade und Gericht. Barmherzigkeit ist, wir bekommen nicht das, was wir verdienen. Eine Folge seiner Barmherzigkeit ist die Geduld Gottes, dass er langsam zum Zorn ist, dass er lange Zeit lässt zur Umkehr. Dann haben wir dieses Prinzip Gnade. Gnade ist, wir bekommen was, was wir nicht verdienen. Wir sehen, dass bei diesem gerichtsamen Gott schafft immer einen Ausweg. Für die, die ihm vertrauen. Für die, die ihm glauben. Für die, die umkehren. Es gibt immer Gnade, immer einen Weg aus dem Gericht. Aber dann letztendlich, Gott wird richten. Gott wird Sünde richten. Noah. 120 Jahre lang hat Noah an der Arche gebaut und hat gepredigt. Kehrt um. Barmherzigkeit. Es gab Gnade für Noah und seine Familie, die dem Herrn geglaubt haben, die sind gerettet worden, aber letztendlich kam die Flut, das Gericht. Sodom und Gomorra. Es gab Zeit, um umzukehren. Es gab Gnade für Lot und seine Familie, die gerecht waren, die dem Herrn vertraut haben, aber letztendlich ist Gericht gekommen. Genauso wird es sein bei der Wiederkunft Jesu. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Lesen in der Apostelgeschichte, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, für sich persönlich annimmt, der wird gerettet werden. Der wird Vergebung empfangen. Der wird rein und heilig sein vor Gott. Der wird von neuem geboren werden und die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Es gibt einen Ausweg. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Deswegen heißt es heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Heute ist der Tag der Errettung. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommen wird. Und ich, wie gesagt, ich glaube, es kann jeden Tag sein. Aber wenn du diesen Ausweg namens Jesus nicht annimmst, dann wirst du gerichtet werden. Dann wirst du dich selbst verantworten müssen für deine Schuld vor Gott. Und Jesus hat gesagt, die Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe mehr als Jona ist hier. Das hat Jesus den Pharisäern und den Leuten zu seiner Zeit gesagt. Das ist das Prinzip. Es gibt immer Barmherzigkeit, Gnade und Gericht. Wir sehen es durch die ganze Bibel hindurch. Vers 8, doch mit einer überschwemmenden Flut wird er ihrem Ort ein Ende machen und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Im Vers 6 hat er schon von seinem Grimm wie Feuer gesprochen. Es ist interessant, es ist eine Prophetie, die sich erfüllt hat in der Geschichte. Und zwar bis ins kleinste Detail. Im Kapitel 2 werden uns noch genauere Details gegeben. Kapitel 2 spricht davon, wie Gott richten wird. Aber diese Prophetie hat sich etwa 80 Jahre, nachdem der Nahum das verkündigt hat, erfüllt. 18 Jahre, Entschuldigung. Habe ich 80 gesagt? Oder? 18 Jahre, ja. Was passiert ist, die Babylonier und die Meder und ein paar andere Verbündete haben sich gegen die Assyrer und gegen Ninive verbündet und sind 612 vor Christus zum ersten Mal gegen Ninive gezogen. Und dann haben sie 3 Jahre lang oder dreimal in 3 Jahren diese Stadt belagert und sind nie durchgekommen, sind immer geschlagen worden. Wie gesagt, Ninive war befestigt. Ninive war gut geschätzt, hatte einen Ruf von Unbesiegbarkeit, uneinnehmbar. Die hatten Nahrung für 20 Jahre, da drinnen wird uns berichtet. Die war so groß, die hatten Weiden und alles drinnen und Viecher und der Fluss ist sowieso durchgeflossen. Und nach dem dritten Mal, wo sie zurückgeschlagen haben, haben sie eine Riesenparty gefeiert über Wochen. Und was passiert ist, ist genau das, was wie der Nahum das hier ankündigt. Plötzlich ist der Tigris, der Fluss, angeschwollen. Man weiß nicht genau, aus welchem Grund, ist nicht überliefert, aber auf jeden Fall, es war eine kleine Flut. Der Fluss ist über die Ufer getreten und hat begonnen, die Stadtmauer zu unterwaschen. Und die Mauer ist eingestürzt und durch diese eingestürzten Stellen in der Mauer sind dann die Babylonier mit ihren Verbündeten in die Stadt eingedrungen und haben die Stadt eingenommen. Was auch passiert ist, was hier in Kapitel 2 noch genauer beschrieben wird, der König, als er gesehen hat, dass sie geschlagen sind, hat seine ganzen Schätze, einen Riesenhaufen von Silber und Gold und seine Vornehmen und seine Nebenfrauen alles in den Palast bringen lassen und hat dann den Palast über sich selbst angezündet. Und die sind alle gestorben. Genau das, was der Prophet hier vorhersagt, genau was Gott sagt, erfüllt sich wörtlich durch Flut, durch Wasser und durch Feuer. Und die Stadt ist verbrannt worden und dem Erdboden gleichgemacht worden. Es wird auch noch später gesagt. Ja, wir müssen es nicht alles lesen jetzt. Auf jeden Fall ist es genauso eingetreten wie gesagt. Und die Stadt war nicht erkennbar, dass die Stadt da war. Ist interessant, für jahrhundertelang wusste man nicht, wo Assur ist. Alexander der Große ist ein paar Jahre später über diese Felder hinweggezogen mit seinen Armeen, hat nicht gewusst, dass unter ihm diese Stadt liegt. Und natürlich, wie immer, haben die Leute gesagt, ah, die Assyrer sind ein Mythos. Sie ist es wieder ein Beweis, dass die Bibel kein Buch ist, was historisch genau ist. Dass die Bibel voll Fehler ist und dass die Bibel nicht recht hat. Weil es gibt keine Assyrer. Man hat nichts davon gefunden. Aber wisst ihr was? 1845 ist Ninive entdeckt worden und sie haben begonnen, es auszugraben. Und all diese Dinge, die ich euch erzählt habe, hat man alles gefunden, diese historischen Dokumente, diese Inschriften. Und wie immer waren die Kritiker der Bibel beschämt. Aber wir sehen, wie genau Gott seine Prophetien erfüllt. Und genauso wird es sein, genauso war es, wie Jesus zum ersten Mal gekommen ist, bis ins kleinste Detail erfüllt. War vorhergesagt, wo er geboren wird, dass er für 30 Silberschekel verkauft wird, dass er ans Kreuz geschlagen wird, dass sie sein Gewand teilen werden, das loswerfen werden und so weiter, bis ins kleinste Detail. Und genauso wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Wenn wir die Offenbarung lesen, Propheten Daniel, werden wir noch durchnehmen, diese Bücher, diese Prophetien, die über das zweite Kommen Jesu sprechen. Es wird sich genauso wörtlich und genauso erfüllen, wie es da drinnen steht. Es sind reale Dinge. Es ist reale Geschichte, die uns noch bevorsteht. Vers 2, Kapitel 2, Vers 1 will ich sagen. Sieh auf den Bergen, die Füße des Freudenboten, der Heil verkündigt. Feier deine Feste, Juda. Erfülle deine Gelübde, denn von nun an wird der Heillose nicht mehr durch dich hindurchziehen. Er wird vollständig ausgerottet. Es war eine Freudenbotschaft für die Völker ringsum und auch für Juda, dass die grausamen Assyrer geschlagen waren. Und es war gleichzeitig eine Warnung. Weil Gott ist nicht parteiisch. Gott kennt kein Ansehen der Person. Und es war genauso, wo als sein Volk Juda nicht umgekehrt ist, hat er sie genauso gerichtet wie die Assyrer. Wie gesagt, er hat sie gerichtet, weil sie stolz waren, weil sie grausam waren. Kapitel 3. Im Nahum gibt der Herr uns oder der Prophet uns einige Gründe, warum Gott sie gerichtet hat. Und sie haben es verdient. Es war gerecht. Wir lesen von der Grausamkeit der Assyrer. Wir haben schon darüber gesprochen. Wir lesen von Weltlichkeit und Okkultismus, Zauberei, Unzucht. Sagt auch, sie haben nichts gelernt aus der Geschichte. Er nennt ihnen die Stadt Theben in Ägypten als ein Beispiel. Das war auch eine Stadt, die als uneinnehmbar gegolten hat. Und die Assyrer selbst haben diese Stadt ein paar Jahre zuvor eingenommen und vernichtet. Sie hätten es eigentlich wissen müssen, nicht so stolz sein dürfen. Und dann ein weiterer Grund, glaube ich, den wir hier noch sehen, ist auch Homosexualität. Dass die Männer wie Frauen waren. Ich glaube, das ist eine Anspielung da. Und es wurden auch da Dokumente gefunden, dass Assur damals sowas war wie San Francisco heute. Und wir wissen, der Herr hat schon Sodom und Gomorra deswegen gerichtet. Also Ninive hat das Gericht sicher verdient. Wir müssen das sehen, dass es ein Akt von Gottes Liebe war. Es war ein Teil seiner Liebe, um die anderen zu beschützen. Manchmal wir können, ich glaube, das gilt für Völker, das gilt für einzelne Personen. Wir können in unserer Sünde so weit gehen, dass wir uns selbst zerstören. Dass es unser Herz Gott gegenüber so sehr verhärten wie Pharao, dass es kein Zurück mehr gibt. Und letztendlich, dass bis die Auswirkungen meiner eigenen Sünde so schlimm sind, dass sie mich selber zerstören. Und das ist, was Gott hier tut. Wenn Gott Ninive nicht gerichtet hätte, dann hätten sie sich selbst zerstört, sich selbst gerichtet. Was Gott hier tut, er aus Liebe, um die anderen zu schützen. Das ist wie wenn du bist zu Hause und ein Hund kommt in deine Wohnung, so ein wilder Hund mit Schaum vor den Zähnen und wild, und du weißt, der Hund hat Tollwut, und das sind deine kleinen Kinder. Ist es okay, wenn du den Hund abknallst, um deine Kinder zu beschützen? Ich glaube ja, es ist gerechtfertigt. Es ist ein Teil deiner Liebe, weil du eifersüchtig bist für deine Kinder, für die, die du liebst, und du nicht willst, dass sie verletzt werden. Und so ähnlich müssen wir das hier auch sehen. Sag's nicht zu den Kindern, oh, streichel den ein bisschen, den Hund, das ist okay, das ist nicht so schlimm. Nein, Gott ist geduldig und Gott gibt eine sehr lange Zeit, um umzukehren. Aber wenn sie mal an den Punkt kommen, wo es kein Zurück mehr gibt und sie ihr Herz so verhärten, dann sagt Gott, okay. Dann muss ich um der anderen willen, weil ich sie liebe, muss ich richten. Dann muss sie beschützen von eurer Sünde. Es gibt Gnade, es gibt Geduld, aber Gott wird richten. Gott hasst Sünde. Er liebt den Sünder, aber er hasst Sünder. Und er hasst Sünder deswegen, weil sie dich zerstören. Und die anderen Menschen um dich zerstören sie auch. Und das will Gott nicht. Zwei wichtige Bücher. Wir lernen, dass Gericht real ist. Hölle ist real. Genauso wie der Himmel Realität ist. Aber wir lernen auch von Gottes Herz für die Verlorenen. Oder für Gottes Herz für die Menschen. Er sagt, ich will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Dass alle zu mir kommen. Und Gott möchte, dass wir so ein Herz haben wie er und nicht wie Jona. Dass wir ein Herz für die Verlorenen haben. Das ist unser Auftrag als Christen. Jesus sagt, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Seid meine Zeugen. Und wir brauchen sein Herz. Oder besser gesagt, wir müssen Schritte im Gehorsam gehen und dann werden wir sein Herz bekommen. Hoffentlich. Und wir, eine weitere Lektion ist, wir wollen seine Gnade nicht missbrauchen. Wie Paulus gesagt hat im Römerbrief. Weil Gott gnädig ist, heißt es, dass wir weiter sündigen sollen oder mehr sündigen sollen, dass die Gnade größer wird. Und Paulus sagt, naja, sicher nicht. Gott liebt uns. Und er ist gnädig zu uns, er hat uns befreit, damit wir frei sind davon, nicht, dass wir weiter sündigen. Und das, ich denke, es, wir sollen auch seine Gnade nicht missdeuten, wie manche Menschen es tun. Gott ist langsam zum Zorn, aber er ist groß an Gnade, an Barmherzigkeit. Aber er wird auch richten. Für uns Christen, denke ich, ist es ein Punkt, wir sollen auch dankbar sein für das, was Jesus für uns getan hat. Weil wir wissen, dass unsere Sünde in Jesus gerichtet worden ist. Alle meine vergangenen Sünden, meine gegenwärtigen, meine zukünftigen. Gott wird dir nie mehr irgendeine Sünde entgegenhalten. Wird dich nie mehr von Gott trennen. Du wirst die Ewigkeit mit ihm verbringen, wegen Jesus, wegen dem, was er für dich getan hat. Wenn ich diese Dinge lese, dann schätze ich das, was Jesus für mich getan hat, nochmal viel, viel mehr. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, Herr, dass wir dir nicht egal sind. Herr, ich danke dir, dass du nicht apathisch bist. Auch, dass du nicht unfähig bist, sondern machtvoll und kraftvoll. Und Herr, dass du dich sehr wohl um uns sorgst, um uns kümmerst. Und um alle Menschen. Deswegen sendest du diese Propheten. Deswegen gibst du lange Zeit zur Umkehr. Weil du uns liebst. Weil du Menschen zu dir ziehen willst. Und Herr Jesus, wir wollen dir persönlich dafür danken, dass du uns zu dir gezogen hast, damit wir, dass wir verstehen konnten, deine Gnade und diese Zeit der Gnade, diese Möglichkeit, diese Gelegenheit in Jesus ergriffen haben, dieses Angebot angenommen haben. Und Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen und dass wir keine Angst haben müssen vor Verdammnis oder verloren zu sein, wenn wir in dir sind. Aber Herr, ich bitte dich auch, dass wir Leute sind, die leicht lernen. Dass du uns nicht erst züchtigen musst und irgendeinen Fisch oder einen Sturm schicken musst, damit wir dir nachfolgen. Und Herr, den Weg gehen, der sowieso am besten für uns ist. Weil du willst uns beschützen, Herr, dass wir uns nicht wehtun. Und ich bitte dich, dass wir das einfach nicht vergessen, dass du gut bist und dass du es gut mit uns meinst und dass wir aus der Motivation, weil wir dich lieben und deine Liebe für uns kennen, dir nachfolgen und dir gehorchen. Nicht aus Angst oder sonst irgendwelche Motivationen. Und Vater, wir wollen auch um dein Herz bitten für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Und wir wollen gerade heute konkret bitten, Herr, für unsere Familienangehörigen, für unsere Freunde, für unsere Arbeitskollegen, die dich noch nicht kennen. Wir bitten dich, Herr, für diese Stadt hier. Hilf uns, deine Lichter zu sein, dass Menschen dich in uns sehen können. Dass wir nicht so wie das Volk Israel sind und arrogant werden und stolz werden und kein Zeugnis mehr für dich sind. Sondern dass in jedem Bereich unseres Lebens, dass wir Lichter sind und Salz sind. Dass Menschen sagen, aha, Gott ist gut und Gott lebt und ich will das, was die haben. Es ist wunderbar, mit Gott zu leben. Wir danken dir, Herr, und wir beten dich an, als den Allmächtigen, als den Gerechten, als den liebevollen Gott und als den Richter der Lebenden und der Toten.
Oh.